Deutschlandfunk Interview. Letzter offizieller Tag der Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Verlängerung nicht ausgeschlossen. Das Ziel dieser riesigen Veranstaltung: versuchen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Am Telefon ist Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium und Chef der deutschen Verhandlungsdelegation. Wir erreichen ihn jetzt um 7.19 Uhr unserer Zeit in Glasgow, wo es 6.19 Uhr ist, und für diesen frühen Einsatz vorab schon mal vielen Dank und guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Der Tag fängt jetzt tatsächlich früh an, also bin schon praktisch auf dem Weg in die Konferenzhalle.
Schon geduscht und gejoggt, genau. Herr Flassbart, welches ist bisher das wichtigste Ergebnis in Glasgow?
Ja, das wichtigste Ergebnis hat seinen Höhepunkt eigentlich in der Vereinbarung zwischen USA und China gefunden und hat eine ganze Reihe von Vorläufern gesehen. Viele Staaten haben sich schon auf dem Weg nach Glasgow verpflichtet, ihre Klimaschutzziele, sowohl das endgültige Ziel der Klimaneutralität, aber eben auch das mittelfristige Ziel bis 2030 deutlich zu verschärfen. Da fehlte China, das haben wir auch deutlich zum Ausdruck gebracht, und ich war sehr überrascht, dass China sich tatsächlich hier auf der Konferenz noch deutlich nach vorne bewegt hat. Das findet sich dann nicht in Abschlussdokumenten, aber das ist möglicherweise der größte Erfolg jetzt schon dieser Konferenz.
Was wurde nicht erreicht?
Naja, wir haben ja noch den ganzen Tag zu verhandeln, und ich habe von Anfang an gesagt, alles ist wichtig, Finanzierung, Loss and Damage und so weiter, aber vor allem müssen wir hier die letzten gesetzlichen, völkerrechtlichen Regeln vereinbaren. Da gibt es noch drei Leerstellen, die müssen gelöst werden, sonst werden die nächsten Jahre sehr, sehr schwierig in der Umsetzung des Pariser Abkommens. Da gibt es große Fortschritte, aber da werden wir den ganzen Tag noch zu verhandeln haben. Und dann natürlich auch um die Punkte, die in der sogenannten Rahmenentscheidung noch auch verhandelt und vor allem erhalten bleiben müssen, wie zum Beispiel das Thema Kohleausstieg.
Mhm. Sie sagen, es ist noch einiges zu tun. Für wie lange ist Ihr Hotelzimmer gebucht?
Ja, also ich habe eigentlich vor, morgen hier abzureisen, aber wir haben schon Vorkehrungen getroffen, dass es auch länger gehen könnte.
Mhm. Herr Flassbart, Klimaaktivistinnen und Aktivisten haben die Veranstaltung in Glasgow kürzlich in drei Silben zusammengefasst. Sie kennen es, bla, bla und bla. Warum unterscheidet sich deren Wahrnehmung von Ihrer?
Ja, also will ja überhaupt gar nicht bestreiten, dass die jungen Leute ordentlich Druck machen müssen, dass sie das drastisch ausdrücken sollen. Und meinetwegen können sie auch bla 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 sagen. Aber wenn sie sagen, alles ist bla bla bla, dann finde ich, ist das auch für eine junge Bewegung, eine kritische Bewegung, zu wenig differenziert. Es gibt eben sehr unterschiedliche Akteure bei sehr unterschiedlichen Themen. Und ich glaube, die Differenziertheit, die würde der gesamten Debatte auch auf der Straße gut tun.
Mhm. Differenzierter. Die ugandische Klimaaktivistin Vanessa Nakata hat das in folgendes Bild gepackt: wie Ertrinken in Versprechen.
Aber das stimmt nicht. Also natürlich sind zunächst einmal Ansagen, wenn Sie so wollen, Versprechen, dann folgen ja auch Umsetzungen. Wir haben in der EU unser Ziel auf 55% bis 2030 erhöht. Das ist für die gesamte EU ein großer Schritt, und dem ist jetzt ein Gesetzespaket gefolgt, das sehr konkret ist, das in allen Bereichen vom Verkehr bis zur Energieerzeugung die Dinge dann eben auch real macht. Und wenn Deutschland zusammen mit Großbritannien, Frankreich, der EU und den USA jetzt eine Vereinbarung mit Südafrika getroffen hat, dass wir Südafrika beim Ausstieg aus der Kohle in diesem Schwellenland mit einer hohen Kohleabhängigkeit helfen, dann ist das auch sehr, sehr konkret und kein leeres Versprechen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Deutschland aber nicht in der Lage, ein Datum für den Abschied vom Verbrennungsmotor zu nennen. Warum nicht?
Ja, das ist aber letztendlich an einem ärgerlichen Punkt gescheitert. Ich hätte diese Erklärung hier gerne unterschrieben. Ich hätte sie auch unterschreiben können, wenn die britische Präsidentschaft in diesem Statement, das sie entworfen hat, nicht in einer Fußnote klargestellt hätte, dass als emissionsfreie Fahrzeuge nicht gelten, die mit synthetischem Kraftstoff, der aus erneuerbarem Strom gewonnen wird, betankt werden. Ich selber, wie das gesamte Bundesumweltministerium, halten diesen Weg zwar für einen ineffizienten Weg mit synthetischen Kraftstoffen, aber es gibt auch alle andere Sichtweisen darauf, nicht nur bei Andreas Scheuer, auf den das so ein bisschen zugespitzt wurde, sondern in allen Parteien, mehr oder weniger. Ich habe versucht, das zu klären, dass wir diese Fußnote eigentlich nicht brauchen, um auf Null-Emissionsfahrzeuge zu kommen. Das war nicht möglich und deshalb habe ich nicht unterschreiben können. Und, das ist jetzt in einem Satz nicht so leicht zu erklären, aber ich finde, es ist kein Drama. Und auch in Deutschland wird der Verbrennungsmotor schneller von der Bildfläche verschwinden, als viele das denken.
Gestritten wird auch über die Atomkraft. Wieso möchte Deutschland die Kernkraft nicht als saubere Energie anerkennen?
Weil sie das einfach nicht ist. Also die Aussage, Atomenergie sei nachhaltig, das ist einfach absurd falsch. Von der gesamten Vorkette des Uranabbaus bis zur ungelösten Frage der Endlagerung kann man nicht sagen, das ist eine nachhaltige Energieform.
Aber doch CO2 relativ neutral.
Wenn Sie sagen relativ, dann stimmt das vielleicht. Aber Nachhaltigkeit ist ja deutlich mehr. Und wenn ich etwas für 1 Million Jahre unter die Erde bringen muss, sicher, um nicht zukünftige Generationen zu gefährden, dann kann man nicht ernsthaft von nachhaltig sprechen. Deshalb sind wir nicht missionarisch hier unterwegs. Jeder kann über seine Energieform entscheiden, wie er das für richtig hält. Aber wir wollen nicht, dass in der EU in den Regelungen, was nachhaltige Investitionen sind und was nicht. Da geht es ja letztendlich um Finanzmärkte, um Investitionsmärkte. Da wollen wir die Klassifizierung nicht, weil sie auch für andere wirklich nachhaltige Investitionen dann letztendlich einen Ballast darstellt, der günstige Finanzierungsbedingungen einschränkt.
Herr Flassbart, warum sehen das so viele wichtige Industriestaaten anders?
Das müssen Sie andere Industriestaaten fragen. Wir haben das für uns so entschieden, in einem übergreifenden gesellschaftlichen Konsens. Und ich glaube übrigens, dass wir am Ende den wirtschaftlich deutlich erfolgreicheren Kurs eingeschlagen haben. Viele Länder unterschätzen die enormen finanziellen Lasten, die Atomenergie mit sich bringt.
Georg Ehring hat eben darüber berichtet, es gebe den Vorschlag, dass jährlich nachgebessert werden sollte, also sozusagen einen eingebauten Mechanismus. Ist absehbar, ob man sich darauf wird einigen können?
Ich halte das für richtig. Wenn wir jetzt 2050 weltweit als Klimaneutralität ins Auge fassen, dann das ist ja eine kurze Zeit letztendlich, wenn man neben unserem Land, sagen wir mal, an eine Volkswirtschaft denkt wie Russland, wenn man sich vorstellt, in 2,5 Jahrzehnten soll das alles treibhausgasneutral sein. Dass wir uns da jetzt zukünftig jährlich vergewissern, wie sind wir da auf dem Weg, welche Möglichkeiten gibt es auch voneinander zu lernen, das halte ich für richtig. Nicht sagen Rechtsverpflichtung für alle Staaten, das wäre auch nicht sinnvoll, aber dass wir jährlich bei den Klimakonferenzen jetzt viel, viel mehr auf die Umsetzung gucken als auf die alte Verhandlungsphase, das finde ich in Ordnung.
Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium und Chef der deutschen Verhandlungsdelegation bei der UN-Klimakonferenz. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, tschüss.